Wenn man Architektur studiert, merkt man ja meistens schon, dass man in andere, ich nenne es mal, Worthülsen auch teilweise verwendet, die jemand, der sich nicht, ja, der nicht aus dieser, aus diesem Fachbereich kommt, ja, Fachbegriffe, solche Sachen versuchen wir natürlich bei den Lokalmedien näher zu erläutern, also unsere Sprache da anzupassen. Das ist ganz wichtig.
Am Ende des Architekturstudiums sind wir uns alle ziemlich handelseinig über das, was wir machen und was wir gut finden und wie wir Architektur beurteilen. Wir können dann durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber wir haben ähnliche Kriterien und Maßstäbe, die wir ansetzen, die wir in diesem Studium kennengelernt haben und die uns ein Stück weit von der, sagen, vom normalen Menschen entfernt haben. Also das eine ist, dass wir diese Welt des Architektensprech verlassen müssen. Wir erleben immer wieder, dass wir uns als Architekten schnell darauf verständigen, dass eine Kiste was Gutes ist, ja, weil es irgendwie eine klare Konzeption und geradlinig ist. Und vielleicht gelingt es uns auch, dieser Kiste innenräumlich eine Atmosphäre einzuhauchen. Draußen wird das kaum verstanden. Oder die ganzen Worte wie Durchgrünung und Durchwohnen und die Erschließung. Also bis ich selber angefangen habe, Architektur zu studieren, war das für mich immer eine Treppe. Und seit dem zweiten Semester hieß das nur noch Erschließung. Da kann uns keiner mehr folgen und darin erkennt auch keiner Qualitäten. Und ganz wichtig ist, dass wir wieder lernen, das Tolle, was wir erfinden, auch auf der verbalen Ebene mit Qualitäten, qualitätvoll zu beschreiben und nicht so technokratisch, wie es im Laufe des Architekturstudiums wir uns angeeignet haben.
Allerdings finde ich, dass Pressearbeit eigentlich immer eine gewisse Schlichtheit oder also Fachterminologie, die jetzt irgendwie nur eine ganz kleine Menge von Menschen verstehen, das ist eigentlich nie zielführend. Denn mein Herangehen oder mein Konzept bei dieser Arbeit ist eigentlich grundsätzlich, auch wenn es sich jetzt primär an Fachleute und Kolleginnen sozusagen aus der Architektur handelt, immer möglichst simpel zu beschreiben, möglichst simpel zu erklären, weil einfach auch eine Fachfrau, ein Fachmann liest gerne einen einfachen Text, den er oder sie leicht versteht. Also es ist überhaupt kein Ausweis von Professionalität oder so, wenn ich gleich in den ersten zwei Sätzen irgendwelche Fachbegriffe von mir gebe und lange Sätze mache und so weiter. Man sieht ja häufig, wenn man sich Wettbewerbsbeiträge von Planungsbüros anschaut, ja, dann klassischerweise, also wenn die jetzt im Print solche Plakate ausgedruckt werden, dann sind da oft viele Bilder drauf und dann ist irgendwie rechts oder links so ein sehr klein gedruckter Textblock, meistens in Blocksatz, wo dann die Planenden ihren Entwurf erläutern und das sind dann häufig sehr lange verschachtelte Bandwurmsätze mit ganz vielen Fachbegriffen oder auch Konstruktionen, also wirklich sprachlichen Konstruktionen, die nur an der Uni so verwendet werden, so oder im Architektenjargon so verwendet werden. Und das ist natürlich eine Sprache, die draußen A, kein Journalist versteht, B, kein Bürgermeister oder Bürgermeisterin lesen will und C, auch letztendlich, das ist meine feste Überzeugung, eigentlich auch kein Architekt so richtig versteht oder verstehen will und lesen will. Um diese Bandwurmsätze und dieses Geschwurbel, sage ich mal, zu vermeiden, sollte man eigentlich immer so einfach wie möglich formulieren. Und dann kann man natürlich im fachlichen Teil vielleicht der Pressemeldung, wenn es dann um das Energiekonzept geht oder um die die Tageslichtnutzung oder sowas oder um Smart Home Funktionen, dann kann man ja meinetwegen technisch werden, wo es technisch sein muss. Aber so in den grundbeschreibenden Abschnitten eines Projektes, so diese W-Fragen klären, ja, worum geht es überhaupt, wer hat hier geplant, was wurde geplant, wie wurde es gebaut, geplant und so weiter, das kann ich in einer Sprache abfassen, die wirklich ein Laie genauso versteht wie ein Fachmensch und da werde ich in allen Fällen auf offene Ohren stoßen. Die heutige Aufmerksamkeit oder der Willen, einen Text zu lesen oder weiterzulesen, die sinkt natürlich, diese Bereitschaft, die sinkt natürlich kontinuierlich. Und ich halte es dafür ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich in den Leser, in die Leserin hineinversetzt und überlegt, Mensch, ist der Text jetzt attraktiv? Spricht der mich an? Verstehe ich sofort, worum es geht? Hält der mich nicht auf, sondern bringt er mich weiter? Will ich da weiterlesen? Ja, und wenn man das mit Ja beantworten kann, ich glaube, dann wird es ein guter Text. Und dann hat man auch eben die Chance, seine Botschaften da alle unterzubringen. Und dann eben, um auf das Thema zurückzukommen, um auch noch dann das Büro und das Projekt bekannt zu machen. Als wenn ich da gleich am Anfang mit irgendwas langweile oder mit Fachbegriffen abschrecke oder so, dass man den Text so lesefreundlich und so lesendenfreundlich wie möglich gestaltet, halte ich für ganz, ganz wichtig. Ich glaube, genau darin liegt das Geheimnis des Erfolges, dass man einen Text macht, der wirklich so simpel ist, dass jemand ohne fachlichen Hintergrund das versteht, weil, und da kommen wir auch vielleicht so ein bisschen zu meinem Themenbereich, ich bin ja viel in den Online-Medien unterwegs und vieles von, was wir mit Pressearbeit erreichen, dass wir irgendwo veröffentlicht werden, das findet ja auch online statt. Und online, da müssen wir uns einfach nur mal selber beobachten. Online ist dieses niederschwellige Lesen, nenne ich es mal. Das ist wie mit der Barrierefreiheit beim Bauen. Dieses niederschwellige Informationen vermitteln und dass mein Auge da drüber fliegen kann und Informationshäppchen bekommt und auch nicht faul wird, die Informationshäppchen aufzunehmen, dann muss der Text natürlich auch optisch so portioniert sein, dass ich den auch mit meinem Auge erfassen kann. Beim Print ist es jetzt nicht ganz so im Vordergrund, da habe ich meistens einen ruhigen, sagen wir mal, einen Magazinartikel vielleicht vor mir, da kann es mal ein längerer Textblock sein, aber was ich zum Beispiel häufig erlebe, wo ich sage, Mensch Leute, das funktioniert halt einfach nicht, dass da online Textblöcke, die vielleicht, sagen wir mal, über einen ganzen Screen oder über zwei Screens gehen, am Stück präsentiert werden, ohne Absätze, ohne Zwischenüberschriften, da hat dann ein Auge im heutigen Leseverhalten auf kleinen Geräten, wo der Bildschirm dann schmaler wird, wo die Zeilen kürzer werden, wo der Text dadurch noch länger wird, da hat dann ein Auge ganz wenig Halt und dann verliert man die Leser eben, wenn es dumm läuft, einfach auch nochmal einfach über handwerkliche Fehler. Und darauf sollte man neben der Verständlichkeit eben auch extrem achten.
Schauen uns ganz unterschiedliche Zielgruppen an, die und zwar Zielgruppen, die wir brauchen im laufenden Planungsprozess und Zielgruppen, mit denen wir sozusagen in Berührung kommen, wenn das Haus steht. Und da haben wir natürlich auf der Auftraggeberseite die unterschiedlichsten Konstellationen des privaten Bauherrn, der in der Regel bestimmte Vorstellungen hat, bestimmte Konflikte vielleicht auch hat, wenn es um Paarkonstellationen geht, wo der Architekt nicht nur Architekt ist, sondern teilweise auch Therapeut. Wir haben Konstellationen von öffentlichen Bauherren, wo es manchmal ganz große Ambitionen gibt, aber einschränkende Bedingungen, weil nachher zum Beispiel bei der Auswahl von Produkten neutral ausgeschrieben werden muss und man gar nicht das Beste durchsetzen kann, obwohl man es wollte, sondern das Günstigste nehmen muss im direkten Preisvergleich. Wir haben institutionelle Bauherren, also professionelle Bauherren, die häufig nicht eine Person sind, sondern wo man ganzen Gremien gegenüber sitzt, die teilweise aber nicht mit der entsprechenden Entscheidungsbefugnis ausgestattet sind. Das können in einer Firma Mitarbeiter aus der Personalabteilung sein. Es sind vor allen Dingen immer Juristen dabei. Es ist manchmal die Marketingabteilung beteiligt, deren Kernkompetenz aber auch nicht Architektur und Bauen ist. Und es sind technische Abteilungen beteiligt und manchmal die Werksleitung, die sich aber mehr auskennt mit dem Aufstellen von Maschinen und nicht so sehr mit dem Errichten von Häusern und einer gebauten Firmenkultur. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite die politische Ebene mit Gemeinderäten und Ähnlichem. Wir haben auf der anderen Seite auch innerhalb der Fachdisziplinen diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Ich denke an den Dialog zwischen Architekten und Bauingenieuren. Wir müssen die Bauingenieure, wir müssen die Tragwerksplaner, die Haustechniker, die Energieexperten, die Nachhaltigkeitsexperten müssen wir alle mit auf die Reise nehmen und auf unsere konzeptionelle Idee einschwören und diese konzeptionelle Idee zum Leitmotiv und zum Standard machen, an denen sich auch deren Planung ausrichten soll. Und das ist eine enorme Übersetzungsleistung in ganz unterschiedlichen Sprachen, in Ingenieurssprachen und in Sprachen des Auftraggebers. Und die letzte interessante Dimension sind natürlich diese ganzen Stakeholder im Umfeld des Bauens, wie zum Beispiel Nachbarn, Quartiere. Da geht es dann entweder um Aufklärung und Information im laufenden Bauprozess oder es geht auch um Partizipationsprozesse. Häufig sind ja auch die Bauherren nicht mehr die Nutzer. Und auch das üben wir, wie kriegt man die Nutzer integriert in den Planungsprozess, obwohl sie nur bedingt Einfluss haben auf Entscheidungen des Bauherrn.
Wie würden Sie aus Ihrer Perspektive den Unterschied zwischen Texten für Print und Texten für Online und Texten für Social Media beschreiben?
Printtexte sind auf jeden Fall, man nimmt sich mehr Zeit, einen Printtext zu lesen. Der Printtext kann definitiv länger sein, kann vielleicht auch etwas komplexer sein. Die Online-Texte sind definitiv kürzer und Social Media muss man auch immer gucken, bewege ich mich in LinkedIn oder bewege ich mich in Facebook? Wir sind natürlich ein sehr traditionelles Unternehmen. Wir sind jetzt auch nicht, dass wir wie IKEA bei Facebook kommunizieren, sondern dass wir da doch hanseatisch zurückhaltender sind und immer sehen, dass es zu uns als GmbH passt. Aber wir versuchen, die einzelnen Sachen anzupassen. Also immer mediengerecht und zielgruppengerecht.